Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute habe ich eine Frau zu Gast, die eigentlich Ärztin werden wollte und eigentlich auch wieder nicht, die eine sehr berühmte Mutter und einen sehr berühmten Mann hatte. Und die das große Vermächtnis der beiden in sich vereint und in einer Art und Weise weiterträgt, die ich wirklich bewundernswert finde. Ihr Theater ist das größte deutsche private Sprechtheater. Und sie ist, wenn ich mich nicht verrechnet habe, seit 25 Jahren dessen Intendantin. Nämlich von 1995 bis 2004 und dann seit 2006 ununterbrochen. Ich freue mich auf Isabella Werthes-Schütter, die Intendantin des Ernst-Deutsch-Theaters. Liebe Isabella, und für alle die das Ernst-Deutsch-Theater nicht so gut kennen, müsst du einmal erklären, viele werden sagen, Ernst-Deutsch-Theater ist doch jetzt, wird doch nächstes Jahr 50 Jahre alt, so lange gibt es diesen Titel Ernst-Deutsch-Theater, aber in Wahrheit ist es schon viel älter. Also ist gegründet worden von Friedrich Schütter, deinem Mann, und Wolfgang Borchert, den man wiederum nicht verwechseln darf mit dem berühmten Schriftsteller Wolfgang Borchert, aber das kannst du alles viel besser erklären.
Ja, tatsächlich hat Friedrich Schütter gemeinsam mit Wolfgang Borchert 1951 das Junge Theater gegründet. Das war ja nach dem Krieg eine Zeit des Aufbruchs, wo es darum ging, vieles, was im Nationalsozialismus verboten war, auf die Bühne zu bringen, wieder Autorinnen und Autoren zu spielen, die im Nationalsozialismus nicht aufgeführt werden durften, und eine Bühne zu schaffen, die Nachwuchskünstlerinnen und Künstlern eine Chance gibt. Und tatsächlich ist das 1951 in den großen Bleichen der Beginn gewesen.
Mitten in der Stadt?
Das war das British Information Center, in dem, das war die erste Spielstätte. Dann ging es weiter in die neue Rabenstraße, später in die Marschnerstraße. Das Theater an der Marschnerstraße gibt es ja heute noch. Und dann ist das Junge Theater 1964 an die Munzburg umgezogen. Das war ja vormals das tatsächlich größte Kino der Stadt, das Ufa Munzburg Kino mit 1200 Plätzen. Und Anfang der 60er Jahre gab es ja ein Kinosterben, und Friedrich Schütter hat damals nach einer neuen Spielstätte gesucht, weil die Marschnerstraße zu klein geworden war, und ist dann vorstellig geworden bei Franz Potenberg, der schon Pläne in der Schublade hatte, da einen Supermarkt zu installieren. Aber nach dem Gespräch mit Friedrich Schütter hat er sich anders entschieden und hat gesagt, das war ein Theater und das blieft ein Theater. Und so sind wir jetzt seit 1964 an der Munzburg, und 1974 ist das Haus dann zu Ehren von Ernst Deutsch in Ernst-Deutsch-Theater umbenannt worden. Ernst Deutsch hat an dem Haus seinen legendären Nathan gespielt. Mhm. Das war eine Aufführung, wo die Schlangen tatsächlich um den U-Bahnhof Munzburg noch rumgingen. Die Menschen wollten das alle sehen, und das hat das Theater sehr geprägt. Und es gab noch weitere Pläne mit Ernst Deutsch. Dann ist er Ende der 60er ja verstorben, und es war dann die Entscheidung, ihm zu Ehren das Theater umzubenennen und auch tatsächlich damit ein Zeichen zu setzen für die antifaschistische Tradition des Hauses. Ernst Deutsch war Jude, er musste emigrieren und hatte dann eben, als er nach Deutschland zurückgekommen ist, noch eine zweite Karriere und hat sich auf besondere Art und Weise auch für Gerechtigkeit eingesetzt, und wir wollen seinen Namen im Gedächtnis der Menschen wachhalten.
Allein schon die Gründung des Theaters war ja schon ein Signal, weil nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich auch andere Bühnen wieder aufmachten, aber das waren Bühnen, die es eben vor dem Krieg auch schon gab, und deshalb war es so wichtig, Bühnen zu geben, die mit dem Bühnen zu gründen, die mit dem Ganzen gar nichts zu tun hatten, die er praktisch wirklich von null anfing, unbelastet.
Das ist in Hamburg in ganz besonderer Weise ja geschehen. Mhm. Die Kammerspiele damals mit Ida Ehre gehören ja auch zu dieser Tradition, und die staatlichen Bühnen hatten eben sehr damit zu tun, dass dort ja im Nationalsozialismus weiter Theater gemacht worden ist, aber eben unter den Repressionen dieses Unrechtregimes. Und da hat es schon einige Zeit gebraucht, bis diese Bühnen sich auch wieder davon befreit hatten. Mhm. Und gerade die Privattheater, die in der Zeit gegründet worden sind, nach dem Krieg hier in Hamburg, haben eben tatsächlich eine besondere antifaschistische Tradition und haben da eben etwas dagegen gesetzt und haben sich auch besonders dafür eingesetzt, das aufzuarbeiten, was in dieser Zeit geschehen ist, was eben andernorts ja lange nicht passiert ist.
Und offenbar mit großem Erfolg. Ihr musstet den Standort immer wechseln, weil die Säle zu klein wurden. Wie ist das heute, wenn du drauf guckst? Ist das ein guter Standort für ein Theater? Weil ihr hattet natürlich früher Standorte, die dichter an der Stadt dran waren.
Ja, wir haben
an der Innenstadt.
Ja, also ich sag immer gerne, wir sind in good old sexy Barmbek, und Barmbek entwickelt sich ja
total,
auch auf besondere Weise. Es ist natürlich wunderbar, dass wir direkt gegenüber von einer U-Bahn-Station sind. Die Menschen kommen sehr gerne mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu uns, und wir haben auch ja zunehmend ein jüngeres Publikum, was wir bei uns begrüßen können. Viele Schülerinnen und Schüler, die zu uns kommen, aber auch junge Menschen. Das hat auch mit der veränderten Programmstruktur zu tun, mit vielen neuen Formaten, die wir auch anbieten, wie Best of Poetry Slam und Werkstatt der Kreativität. Ich habe eigentlich gar nichts gegen unseren Standort einzuwenden. Eigentlich finde ich es gut, dass wir so im Grunde genommen irgendwie schon mitten in der Stadt sind. Es ist eine Zeit lang, war es nicht so ein schicker Standort.
Das ändert sich, es hat sich schon geändert, es ändert sich immer weiter. Ne? Wenn man mal guckt da, man muss nur einmal über die Straße rüber und dann Richtung Munzburg Towers auf der anderen Seite, was da gibt es auch keine Wohnung mehr für unter 8.000 Euro den Quadratmeter, ne?
Also ich finde es halt schön, dass wir an einem Ort sind, wo wirklich die unterschiedlichsten Menschen leben und wo sich die Vielfalt unserer Gesellschaft auch abbildet. Und diese Menschen möchten wir auch alle zu uns ins Theater einladen. Und das gelingt zunehmend, und darüber freue ich mich sehr.
Wir werden nachher nochmal über die Entwicklung des Theaters sprechen. Ist ja auch interessant, wenn man auf die Gründungsjahre zurückguckt und dann auf die schwierige Corona-Zeit, irgendwie die Frage, damals sind die Leute, oder vielleicht sprechen wir gleich drüber, nach dem Krieg sind die Leute offensichtlich wieder ins Theater gekommen, weil sie was vermisst haben, und auch weil sie ein Theater vermisst haben, was nicht gleichgeschaltet, was nicht überladen war.
Ja.
Nach der Corona-Pandemie, wie erlebst du das jetzt? Kommen die Leute zurück, weil ihnen das so gefehlt hat? Wie hat das Corona, die Corona-Pandemie, eure Zuschauerinnen und Zuschauer verändert?
Mein Eindruck ist, dass die Menschen eine große Sehnsucht haben, das wieder zu erleben. Und ich habe auch in den unterschiedlichsten Phasen der Pandemie, wenn wir zum Teil mit ja enormen Einschränkungen wieder aufmachen durften, erlebt, dass auch unter diesen Bedingungen das Theater einfach seine besondere Kraft entfaltet. Und wir haben viel Aufwand betrieben, um den Menschen zu vermitteln, ihr könnt euch bei uns sicher fühlen. Wir haben immer natürlich die Hygieneauflagen, die gefordert waren, erfüllt, aber sind eben auch sehr stark ins Gespräch mit dem Publikum gegangen, haben gerade auch mit unserem Stammpublikum telefonisch oder auf andere Weise den Austausch gesucht, um ihnen zu vermitteln, kommt, und wir sorgen dafür, dass euch hier im Theater nichts passiert, ihr werdet euch hier nicht anstecken. Wir waren da immer sehr sorgfältig. Mhm. Und natürlich muss man diese Ängste des Publikums überwinden. Aber die Sehnsucht der Menschen zu kommen und ja, dieses Erlebnis mit in ihr Leben hineinzunehmen, die ist sehr groß. Und ich muss auch sagen, dass ich sehr glücklich darüber bin, dass wir bei den Plätzen, die wir anbieten, zurzeit sehr gut besucht mhm. sind und hoffe, dass das auch, wenn wir wieder auf volle Platzzahl gehen. Im Moment lasten wir das Haus zu 60% aus.
Im Moment muss man immer sagen, wir zeichnen diesen Podcast jetzt im Juli auf. Das kann sich dann im August und schon wieder geändert haben. Falls jemand es gibt ja auch Leute, die hören den Podcast dann im August, September, Oktober. Also Juli 2022 ist der Aufzeichnungszeitraum. Genau, okay.
Ja, und wir haben ja noch erhebliche Inzidenzen hier in der Stadt genau. zurzeit. Deswegen wollen wir auch dafür sorgen, dass die Menschen noch Abstand haben können bei uns im Theater. Man muss schauen, wie sich das entwickelt. Die 60%, die wir im Moment anbieten an Plätzen, das sind 450 mhm. Plätze jeden Abend, sind ausgelastet. Mhm. Und natürlich ist es spannend, was passiert, wenn tatsächlich wieder alle 743 Plätze zur Verfügung stehen.
Riesiges. Dieses Theater, wem gehört das eigentlich? Gehört es dir?
Mir gehört die Liebe dazu. Okay. Also wir sind eine gemeinnützige GmbH. Ja. Ich bin da geschäftsführende Gesellschafterin.
Und wer sind die Gesellschafter?
Jens-Peter Löwendorf, ja. Der unser kaufmännischer Geschäftsführer ist, ist ebenfalls Gesellschafter.
Du bist auch Gesellschafterin?
Ich bin Gesellschafterin. Knut Fleckenstein ist Gesellschafter. Ah. Peter Schmidt ist Gesellschafter. Und mein Sohn Daniel Schütter inzwischen auch.
Gemeinnützige Gesellschaft heißt, ihr seid nicht gewinnorientiert. Ihr wollt keinen Gewinn machen.
Nein, also wir halten das Stammkapital der Gesellschaft mhm. in Höhe von 30.000 Euro, wir fünf.
Okay.
Und es geht darum, plus minus null zu wirtschaften an dem Haus. Und natürlich gerne auch Gewinne zu erzielen, die wir dann aber genau. natürlich ins Theater investieren.
Das ist auch, du verbesserst mich, vor Corona immer gut gelungen.
Das ist gut gelungen oh, ja. und wir sind jetzt natürlich auch mit den Hilfen, die es vom Sonderfonds des Bundes mhm. Und auch von der Stadt Hamburg in der ersten Zeit gegeben hat, sind wir ja natürlich mit Sorgen und Nöten, aber wir sind durch diese Zeit gut durchgesteuert. Gerade Hamburg hat ja von Anfang an auch mit Carsten Broster deutlich gemacht, dass die Kulturinfrastruktur dieser Stadt erhalten werden soll und dass alles geschieht, damit das gelingt. Und an dem Punkt sind wir, denke ich, jetzt hier in der Stadt. Und jetzt muss man halt gucken, wie gelingt es, wenn wirklich alles wieder geöffnet ist, mhm. wenn es dann irgendwann keine Hilfen mehr auch vom Bund gibt, dass die Kulturinstitutionen da weiter so stark bleiben.
Da sind wir sind gespannt. Man kann sich das noch gar nicht vorstellen. Ich habe neulich in einem anderen Podcast einen Virologen gehört, der gesagt hat, wir müssen uns daran gewöhnen, dass es diese Corona-Wellen immer geben wird. Das heißt, wir werden wahrscheinlich irgendwann mal umschalten müssen und sagen, so ist es nun mal, wir müssen mit dem Virus leben und dann. Andererseits gibt es jetzt schon wieder die Warnung, dass im Herbst dann eine Doppelwelle wieder kommt, Corona und Grippe und so. Das macht ja dann die Entscheidung, wann, weil ihr könntet jetzt ja wieder komplett belegen, richtig?
Das ist richtig.
De facto könntet ihr, woran macht man das fest, wenn man sagt, jetzt versuchen wir wieder so zu spielen und so die Plätze zu vergeben, wie wir es vor Corona gemacht haben?
Also tatsächlich, wenn es keinen Ausgleich mehr für eine freiwillige Selbstbeschränkung okay. gibt,
dann geht es gar nicht anders.
Wird es wirtschaftlich gar nicht darstellbar sein. Die Frage ist nur, kommen dann so viele mhm. Menschen wie vor Corona? Also wir haben immer im Schnitt eine Auslastung von 70% mindestens benötigt, mhm. um plus minus null wirtschaften zu können.
Also ungefähr 500 Zuschauer. pro
mindestens. Also
mindestens, okay.
Ja, genau, also es gibt natürlich Produktionen, die dann ausverkauft sind. Klar. Und Produktionen,
wir reden über Schnitt, genau.
Die weniger besucht sind, aber eigentlich zwischen 500 und 600 Menschen müssen bei uns im Haus sein. Im Moment beschränken wir es auf 450, weil wir einfach auch im Austausch mit dem Publikum hören, es ist gut, dass hier noch diese Möglichkeit besteht, dass ich mit meiner Familie kommen kann.
Und aber rechts und links ist,
rechts und links ist ein Platz, bleibt ein Platz frei. Das hilft den Menschen und ich glaube, dass wir in einer Situation sind im Moment, wo nicht mehr Menschen kommen würden, wenn wir es anders anbieten würden. Und insofern muss man gucken, wie die Entwicklung da ist. Wir haben ja auch keine Maskenpflicht mehr. Ich erlebe aber, dass doch viele Menschen auch im Theatersaal sich weiterhin mit Maske schützen. Manche sind froh, dass sie nicht mehr tragen müssen. Das ist ja dann jedem selbst überlassen und man hat ja die Chance, sich mit einer Maske auch selber gut zu schützen, wenn man das möchte.
Okay, das heißt, es wird abhängig davon gemacht, wann diese Zahlung einfach, dann bleibt euch gar nichts anderes übrig, um dann zu gucken, wir öffnen wieder komplett.
Genau.
Okay. Wir müssen natürlich über dich sprechen. Interessante Geschichte. Deine Geschichte ist eine sehr interessante Geschichte. Ich habe gesagt, du bist Medizinerin geworden, obwohl du in dem Fragebogen, den ich immer allen zuschicke, geschrieben hast, eigentlich stand für dich fest als Kind schon, dass du Opernsängerin werden möchtest, weil deine Mutter war eine berühmte Opernsängerin. Die Konstellation, in der du aufgewachsen bist, ist eine dieser Konstellationen, wo man immer denkt, das klingt so nach so einem Buchanfang. Die Mutter Opernsängerin, der Vater Diplomat im Dienste Ungarns. Das heißt, ihr seid auch viel durch die Welt gereist, weil ich stelle mir das schwierig vor, weil so ein Diplomat muss ja immer an einem Standort sein und deine Mutter ist wahrscheinlich dann ja an die großen Opernhäuser gereist. Wie war das als Kind?
Also tatsächlich war es so, dass mein Vater 56 aus Ungarn geflohen ist und dann irgendwann hier in Hamburg gelandet ist und er hat meine Mutter kennengelernt, weil sie Herzog Blaubarts Burg auf Ungarisch singen musste und er ist dann hier in Hamburg nicht weiter im diplomatischen Dienst gewesen, sondern war Exportmanager bei Steinway & Sons.
Ah, okay.
Und meine Mutter ist aber,
als er Diplomat war, da kannten sie sich noch gar nicht.
Da kannten sie sich noch nicht. Genau. Und meine Mutter war hier an der Hamburgischen Staatsoper und gefühlt habe ich meine ersten Jahre auch mehr in der Hamburgischen Staatsoper verbracht als in unserem Wohnzimmer. Also das war für mich tatsächlich mein Zuhause. Und meine Mutter ist aber auch viel gereist, war international unterwegs in Amerika, in Japan, in Prag, in London. Also wir sind viel unterwegs gewesen und sie hat mich wunderbarerweise auch viel mitgenommen. Sie hat an der Mailänder Scala gesungen. Da habe ich eine Zeit auch in Mailand gelebt.
Wie alt warst du da?
Da war ich 6.
Okay.
Kindheit.
Wenn sie dann abends einen Auftritt hatte, bist du mitgegangen und hast dann in der Mailänder Scala irgendwo in der Garderobe gesessen oder im Publikum oder wie hast du?
Ja, also meine Großeltern haben auch einiges geleistet und waren für mich und meinen Bruder da, aber ich bin auch, also ich wollte immer sehr gerne mit und wenn es irgendwie ging, bin ich dann dabei gewesen.
Und dann hast du schon davon geträumt, hast du dieses Talent auch? Hättest du Opernsängerin werden können? Vom Talent her?
Ich habe Gesangsunterricht gehabt, habe dann aber auch als Jugendliche Schauspielunterricht gehabt und dann war für mich klar, meins ist noch stärker das Schauspiel.
Okay.
Und eigentlich habe ich auch gedacht, dass nach der Schule die Schauspielausbildung dran ist. Ich bin dann tatsächlich als Jugendliche schwer krank geworden und dadurch war dieser Weg für mich erstmal versperrt. Und ich habe mich dann gefragt, aber wenn das, was ich mir eigentlich wünsche, nicht geht, was mache ich dann? Und da ich mich damals viel mit Fragen, was ist Krankheit, was ist Gesundheit, was heißt Leben, was heißt Sterben, auseinandergesetzt habe, war es dann die Medizin. Und das gehört auch zu mir, das gehört auch heute noch zu mir. Ich bin auch in diesem Beruf in gewisser Weise zu Hause gewesen und Ich habe später geholfen, das Kinderhospiz Sternenbrücke auf den Weg zu bringen und bin da über mehr als 20 Jahre Vorstandsvorsitzende der Stiftung gewesen. Inzwischen bin ich im Kuratorium. Da habe ich eben auch das, was ich in dieser Zeit, aus dieser Zeit mitgenommen habe, nutzen können, um meine Erfahrungen da einzubringen.
Aber du hast nie als Ärztin gearbeitet?
Ich habe in der Kinder- und Jugendpsychiatrie im UKE gearbeitet und auch in einer Kinderarztpraxis. Und
Das heißt, du wolltest dann Kinderärztin werden?
Wenn mein Weg weitergegangen wäre, wäre ich Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie geworden. Das wäre, glaube ich, der Weg gewesen. Dazu gehört ja Kinderheilkunde auch dazu.
Aufgrund der Erfahrung, die du gemacht hast, du hast es mal, wenn du nicht darüber sprechen möchtest, müssen wir es nicht machen. Du hast es mal erzählt, worunter du gelitten hast. Magst du das jetzt hier auch sagen oder ist lieber nicht?
Ich gehe damit ganz offen um. Ich habe als Jugendliche eine schwere Magersucht gehabt und das hat viel Zeit in Anspruch genommen, dass ich mich da rausgearbeitet habe. Das ist ja eine Erkrankung, die gerade jetzt auch durch Corona
extrem.
Die Zahlen extrem zugenommen haben. Also überhaupt Erkrankungen, Essstörungen haben in der Corona-Zeit enorm nochmal zugenommen. Ich glaube, es ist wichtig, mit jungen Menschen auch über ihr Körperbild zu sprechen, darüber, was wie sie einen Weg finden, sich und ihren Körper zu akzeptieren. Und es gibt eben viele Bilder in unserer Gesellschaft, die dazu beitragen, dass junge Menschen Probleme haben, sich und ihren Körper anzunehmen. Und deswegen gehe ich damit auch sehr offen um, dass ich diese Erfahrung habe, weil ich glaube, dass wir zu diesem Thema gerade mit jungen Menschen im Gespräch sein müssen.
Absolut. Und das ist dann immer so, gibt es dann Menschen, die das so leicht abtun und sagen, dann ist doch einfach was. Und dann denke ich immer, beschäftige dich damit. Das ist eben nicht, ist mal einfach was. Und wir haben ja auch in dieser Phase, in der wir jetzt gerade sind, eben das Problem mit den Bildern, die du überall auf Social Media siehst, die 100-mal bearbeitet sind und wo jeder dann vielleicht denkt, so oder so soll er aussehen. Also, du bist dann Ärztin geworden, also Medizin studiert, Medizinstudium fertig studiert. Und dann musst du natürlich erklären, wie kam es dann doch zu der Entscheidung, in diesem Beruf nur ganz kurz zu arbeiten und dann doch auf die Bühne zu gehen. An die Bühne, auf die Bühne, sowohl als auch.
Je gesünder ich geworden bin, desto stärker war auch dieser Wunsch wieder da, doch zumindest zu versuchen, ob mein Platz nicht auf der Bühne ist. Und ich bin zu meiner Schauspiellehrerin zurückgegangen. Das ist Frau Professor Marx Rocke gewesen. Bei der war ich schon als Jugendliche und habe ihr nochmal vorgesprochen und habe sie gefragt, wie sie das sieht. Und sie hat damals zu mir gesagt, du solltest unbedingt die Ausbildung machen, aber schließ das andere erst wirklich für dich ab. Das war ein guter Rat, sonst hätte ich vielleicht ein Jahr vor Ende des Studiums das abgebrochen. Das wäre, glaube ich, insgesamt für meinen Weg nicht so gut gewesen. Ich habe ihren Rat damals befolgt und habe dann die Schauspielausbildung gemacht. Das hat mich schon Mut gekostet, dann zu sagen, ich gehe hier nicht weiter, ich nehme das Stellenangebot da nicht an. Am UKE in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ein Stellenangebot und habe das dann abgelehnt und habe dann auch mich tatsächlich komplett von der Medizin erstmal getrennt. Also ich habe mein Schauspielstudium finanziert, indem ich am ADAC Pannenhilfetelefon gesessen habe und in der Bäckerei Frühdienst gemacht habe.
ADAC Pannenhilfetelefon?
Ja, das war eine lustige Erfahrung auch und auch das. Ja, auch die Arbeit in der Bäckerei war
gut. Wo man so anruft und sagt, oh, mein Auto springt nicht an und dann hier.
Okay. Genau, und okay. Dann hat man viel damit zu tun, dass nicht alle Wagen gleichzeitig an einem, also dass man ja nur begrenzt Fahrzeuge hat, die da hinfahren können und dass die Menschen dann zum Teil
verärgert sind.
Warum
hast du das gewählt? Weil da auch schauspielerische Fähigkeiten nötig waren? Oder?
Es kam gerade so aus dem Freundeskreis auf mich zu, die Möglichkeit. Ich hatte mein ganzes Medizinstudium mit Nachtwachen finanziert. Und
im Krankenhaus?
Im Krankenhaus, genau. Auf unterschiedlichsten Stationen. Lange auf der Neurochirurgie-Intensivstation gearbeitet, aber auch auf Kinderstationen. Ich hatte das Gefühl, ich muss mich jetzt wirklich davon trennen, sonst schaffe ich den Schritt nicht. Okay. Im Nachhinein würde ich sagen, hätte ich es leichter gehabt, wenn ich weiterhin im medizinischen Bereich mir das Schauspielstudium finanziert hätte. Aber damals hatte ich das Gefühl, ich muss diesen Schnitt machen. Und dann habe ich meine Zwischenprüfung vor der Paritätischen Prüfungskommission gemacht und die haben mir dann den Abschluss gegeben und haben gesagt, ich soll sehen, dass ich auf die Bühne komme. Und dann hatte ich ein Stück Vertrag am Thalia Theater und anschließend am Ernst-Deutsch-Theater. Da habe ich Friedrich Schütter kennengelernt und so bin ich am Ernst-Deutsch-Theater geblieben.
Und verliebt.
So. Unbedingt.
Unbedingt, ja. Und das war das zweite Engagement, war schon am Ernst-Deutsch-Theater?
Ja.
Okay. Und dann bist du da aufgetreten als Schauspielerin?
Ja, ich habe da viel gespielt dann in den ersten Jahren. Dann habe ich, ich hatte parallel auch immer mitgearbeitet beim Festival der Frauen auf Kampnagel. Dann habe ich die Möglichkeit bekommen, weil die Festivalleiterin Irmgard Schleier als Kulturdezernentin nach Kassel gegangen ist, hatte dann ich die Möglichkeit oder es wurde an mich rangetragen, ob ich die Festivalleitung übernehmen könnte. Da habe ich Ja gesagt, vielleicht einfach, weil ich auch gerne in einem Bereich mich ausprobieren wollte, wo nicht immer die Verbindung zu Friedrich Schütter da war. Das hat mich damals beschäftigt, dass ich als Frau von Friedrich Schütter dann am Ernst-Deutsch-Theater spielte.
War Nachteil, Vorteil gleichermaßen oder eher Nachteil?
Ich glaube, es war wunderbar. Es war aber so, dass tatsächlich andere Wege in Hamburg ein bisschen blockiert waren dadurch. Und wir hatten ein kleines Kind, also ich konnte auch nicht so gut aus Hamburg weg. Und da war das eine Chance für mich mit der Festivalleitung des Festival der Frauen. Und tatsächlich hätte ich nach dem Tod meines Mannes die Aufgabe, das Theater zu übernehmen, gar nicht bewältigen können, wenn ich nicht die Erfahrung der Festivalleitung schon gehabt hätte.
Aber wie bist du damals denn auf die Idee gekommen zu sagen, okay, ich gehe jetzt nicht nur auf die Bühne, sondern ich gehe auch ins weitesten Sinne Management so einer kulturellen Veranstaltung?
Eigentlich bin ich nicht auf die Idee gekommen, sondern ich habe meinem Mann damals das Versprechen gegeben, dass es mit dem Ernst-Deutsch-Theater nach seinem Tod in seinem Sinne weitergeht. Okay. Und er hatte sich sehr um eine Nachfolgelösung bemüht. Das war ja die Zeit, als es mit der Nachfolge von Herrn Fitzer am Altonaer Theater schwierig war. Die Nachfolge an den Kammerspielen war nicht geklärt. Am Theater im Zimmer mit Gerda Gmelin war es, also das war ein großes Thema damals in der Stadt.
Genau, und, also die ganzen, die großen Theatermacher kamen in die Jahre und mussten sozusagen ihr Vermächtnis regeln, genau.
Genau, und das hat er auch versucht. Und Jörg Plewa ist eine ganze Zeit mit ihm mitgelaufen und hat dann gesagt, nein, das ist nicht wirklich was für mich. Volker Lechtenbrink wollte damals die Aufgabe nicht wahrnehmen, weil er so viele andere Verpflichtungen hatte. Das waren so seine beiden Favoriten und ich habe mich eigentlich immer dagegen gewehrt, wenn er mich gefragt hat, wie wäre es denn mit dir, habe ich gesagt, ich möchte hier in Hamburg meinen Platz als Schauspielerin finden. Das ist schwer genug, wenn man die Frau von Friedrich Schütter ist. Und ich wollte nie Intendantin werden. Und das ist tatsächlich über dieses Vermächtnis, dann über dieses Versprechen, was ich gegeben habe, dann doch so auf mich zugekommen. Und
da war dann die Vorerfahrung dann gut, das einmal?
Da war die Vorerfahrung gut. Und ich habe das nochmal in Frage gestellt, ob das wirklich meine Lebensaufgabe ist. Nach 10 Jahren habe ich mich in das Kompetenzteam von Thomas Miro begeben und
muss man erklären, damalige Kanzlerkandidat, ich bin schon, oder Scholz ist man nur noch bei Kanzlerkandidaten, damaliger Bürgermeisterkandidat, angetreten gegen Ole von Beust, richtig soweit, ne?
Genau.
Und du wärst dann Kultursenatorin geworden, wenn er,
vielleicht, ich wollte für mich aber zu diesem Zeitpunkt, ich hatte mir das immer vorgenommen, nach 10 Jahren einmal überprüfen, was bedeutet eigentlich dieses Vermächtnis?
Ja.
Und ist das jetzt eine Lebensaufgabe oder geht es vielleicht wieder zurück in die Medizin? Mhm. Oder muss ich anders als Schauspielerin weitergehen? Also das war für mich tatsächlich offen, weil ich habe nach der Anfangszeit als Intendantin ja auch für mich entschieden, mich erstmal komplett auf die Intendanz zu konzentrieren, weil ich das Gefühl hatte, das kriege ich nicht hin, das zu verbinden, auf der Bühne zu stehen und diese Leitungsaufgabe auszufüllen. Wir sind ja ein Theater mit 120 festangestellten Menschen und das ist eine große Verantwortung.
Absolut.
Und ich habe mir dann das Spielen erst später wieder zurückerobert, als für mich klar war, doch, ich bleibe am Theater. Volker Lechtenbrink hatte ja in dieser Interimszeit die Intendanz mal bei uns am Haus gehabt und hat mich dann aber, als klar war, es geht nicht in die Politik, nach 1,5 Jahren schon gebeten, ob ich nicht wieder zurückkommen könnte, weil er wieder frei sein wollte für seine Projekte.
Und bei dir war auch dieses Gefühl, das ist schon das Richtige.
Ja.
Ja.
Ja, ich bin so gefühlt mit neu vereidigt wieder zurück ans Haus gekommen. Also, es war für mich ein wichtiger Neustart. Es war auch wichtig, das zu überprüfen.
Mhm.
Und seitdem ist klar, dass dass meine berufliche Aufgabe ist. Und ich habe aber eben auch in dieser Zeit gemerkt, ich muss mir das Spielen wieder zurückerobern. Mhm. Weil das war wie so ein Opfer, was ich gebracht habe, dass ich nicht mehr, ich war so glücklich als Schauspielerin, endlich auf der Bühne zu stehen, endlich das, was ich immer wollte, machen zu dürfen. Mhm. Und seit 2006 ist es so, dass ich zumindest eine Produktion pro Spielzeit auf der Bühne stehe. Im Moment gerade mit den Unsichtbaren, mit der Tanzcollage von John Neumeier. Und das ist beglückend.
Was interessant ist in Hamburg, du bist, ich habe es gesagt, 25 Jahre ungefähr Intendantin. Wahrscheinlich ziemlich genau, ne?
Wenn man das so,
Kommt hin. In Hamburg sind die Chefs, die Leiter der großen Spielstätten ganz schon lange dabei. Du, über John Neumann muss man gar nicht sprechen, ne? Über John Neumann. Aber auch Joachim Lux ist schon sehr, sehr lange dabei. Karin Bayer, so ein bisschen, fast schon gegen den eigenen Willen, weil die ja wusste ja nicht, bleibt sie in Hamburg, aber es sieht so aus. Amelie Deuffelhardt, da ist wenig Bewegung drin, so. Die Verträge werden in der Regel verlängert. Ist das gut, ist das schlecht?
Ich glaube schon, dass Kontinuität gut ist am Theater. Jedenfalls, wenn es Menschen sind, die Veränderung mit in ihrem Programm haben. Also jemand wie John Neumeier erfindet ja ständig neu. Und Theater bedeutet immer Veränderung. Und es ist schwierig, wenn jemand in einer verantwortlichen Position sich nicht mehr bewegt. Also man muss ständig bereit sein, das Theater und sich neu zu erfinden. Und das ist das Wesen des Theaters. Und die Menschen, die da in Leitungsaufgaben sind, suchen das ja auch und suchen auch die Veränderung und wollen sich bewegen. Und solange das so ist, hilft natürlich Kontinuität auch einer Institution, weil man vieles kennt und mit einer Erfahrung einschätzen kann, das ist schon auch wertvoll.
Und man hat ja beim Ernst Deutsch hatte immer den Eindruck, irgendwie irgendwas mit Schütter muss da sein. Oder?
Okay.
Ist das nicht so? Also das ist ja die Frage, du sagst, dein Sohn ist jetzt schon bei den Gesellschaftern dabei. Das heißt, ist das dann die nächste Generation? Also es hat ja so ein bisschen, das Ernst Deutsch hatte, hat was vom Familienunternehmen, was ja überhaupt nicht schlimm ist. Im Gegenteil, die erfolgreichsten Unternehmen Hamburgs sind Familienunternehmen. Wir müssen nur an die Ottos denken. Kann der sich das auch vorstellen oder ist das, also ist das der Wunsch, Bühne, war das für ihn ein Wunsch? Hat er jetzt was anderes gelernt? Wie denkt er darüber?
Also Daniel ist Schauspieler und Musiker, ist ein extrem kreativer junger Mann und er wünscht sich das schon.
Schön, oder?
Das finde ich ganz wunderbar. Ja. Ich glaube, er würde es sicherlich sehr anders machen als ich. Wir sind da sehr unterschiedlich, aber natürlich mit einem großen Respekt auch vor der Tradition des Hauses. Und ich würde mich freuen, wenn das gelingt und wenn er sich dafür entscheidet. Und ich glaube, dass natürlich vieles von der eigenen kreativen, also die eigene kreative Energie muss dann halt in das gesamte Haus fließen. Genau. Man kann sich nicht so auf seine eigenen künstlerischen Projekte konzentrieren und muss sich dann auch an bestimmten Stellen natürlich einschrenken. Und
wie ist es denn überhaupt, wenn man eben ist man noch die Intendantin, also die Chefin von allem und plötzlich ist man ein Mitglied des Ensembles?
Das ist wunderbar und für mich inzwischen ganz einfach. Also in meiner Anfangszeit habe ich ja mal gedacht, das kriege ich nicht hin. Also weil es sind natürlich ganz unterschiedliche Haltungen, wenn man auf der einen Seite das Gefühl hat, man muss alle Fäden in der Hand halten und dann im Ensemble ganz durchlässig sich einem Prozess anvertraut und eine Verantwortung hat für die Figur, die man auf der Bühne vertritt, aber eine andere Verantwortung ist die des Regisseurs oder genau. In diesem Fall die Verantwortung von John Neumeier für die Produktion. Das sind unterschiedliche Haltungen, aber ich bin auch als Intendantin eine Teamplayerin und ich kenne die Menschen, mit denen ich arbeite, inzwischen so gut, dass ich da großes Vertrauen habe und eigentlich zwischen diesen Rollen gut hin und her wechseln kann.
Trauen die sich, dir zu widersprechen, dir zu sagen, so geht's nicht, dich zu kritisieren?
Jetzt in meiner Arbeit als Intendantin oder
im sowohl als, also das, ich kann mir vorstellen, wenn du dann eine Schauspielerin bist, ist es dann einfacher, vielleicht sowohl als auch, fangen wir mal an, also der Regisseur muss dann ja sagen, die Regisseurin muss ja sagen, nee, das, so würde ich es nicht spielen.
Also das hoffe ich doch sehr, dass das so geschieht, natürlich. Also ich habe jedenfalls, meine Wahrnehmung ist, dass ich im Ensemble genauso ein Ensemblemitglied bin wie alle anderen auch. Und das spiegeln mir eigentlich auch die Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich auf der Bühne stehe. Und die Regisseurinnen oder Regisseure arbeiten mit mir genauso wie mit allen anderen. Also das brauche ich ja auch notwendig. Also man braucht ja den Blick von außen. Man kann ja nicht selber beurteilen, wie das große Bild von außen ist, was eine Inszenierung ja ausmacht.
Absolut. Die politische Seite hast du ja nicht aufgegeben. Ich erinnere mich noch damals, das war ja so eine Mini-Sensation bei der Bürgerschaftswahl. Du warst, glaube ich, auf Listenplatz 60. 60, 61, 61, also 60.
60 auf dem letzten Platz der Liste. Das war ich auch davor aus Bekenntnisgründen immer. Das war immer vollkommen ungefährlich und man konnte dadurch eigentlich nicht in die Bürgerschaft gewählt werden. Das war dann die erste Wahl mit diesem neuen…
Kumulieren und panaschieren? Also man konnte dann einfach seine Stimmen bündeln auf einer Person?
Man konnte direkt jemanden wählen zum ersten Mal und es hat mich dann tatsächlich von Platz 60 auf Platz 9 hochgeschossen und… Damit war ich gewählt und für mich war, also ich habe das wirklich nicht geplant gehabt.
Wenn man, also ernsthaft, wenn man auf Platz 60, das hat es vorher nie gegeben. Wer auf Platz 60 war, war klar, er wird alles, aber nicht Bürgerschaftsabgeordneter.
Genau. Und für mich war aber auch klar, dass das gehört zum Demokratieverständnis. Wenn man gewählt ist, dann tritt man auch an. Also habe ich dann tatsächlich eben angefangen 2011 in der Bürgerschaft und bin dann 2013 kulturpolitische Sprecherin meiner Fraktion geworden und habe damals wirklich unsere Stadt nochmal neu kennengelernt. Und
nämlich, das ist interessant, inwieweit neu kennengelernt?
Ja, weil ich natürlich vorher immer in einer gewissen Kulturblase unterwegs war. Also ich habe natürlich kulturpolitisch ein Verständnis gehabt und auch einen Gesamtblick auf die Stadt. Aber ich habe viele andere Bereiche, Sozialpolitik, Verkehrspolitik, also die waren mir eher fremd, um welche Fragestellungen es da geht. Und ich habe viele Orte in der Stadt neu kennengelernt. Ich habe aber auch viele Problemstellungen neu kennengelernt und eben ja die einzelnen Politikbereiche in ihrer Gesamtheit wahrgenommen und dadurch eine andere Einschätzung zu bestimmten Fragen auch bekommen. Und das war für mich sehr wertvoll.
Das ist interessant. Ich weiß, ich habe mal mit Olaf Scholz zusammengesessen und dann kam er aus irgendeinem Streit mit Kulturschaffenden. Und dann sagte Herr Heide, jeder nimmt sich mal eine Karteikarte oder einen Zettel und wir schreiben darauf, welcher Bereich macht Ihnen am meisten Arbeit. So. Ich sage nicht, was ich geschrieben habe, aber er hat geschrieben Kultur. Und er hat gesagt, wie, Kultur macht Ihnen am meisten Arbeit? Und dann hat er gesagt, ja, wenn es in der Kultur ein Problem gibt, die mobilisieren so stark, da habe ich sozusagen die gesamten intellektuelle Elite dieser Stadt gegen sich und die kümmern sich auch um dieses Thema, wenn es um der Kultur Kleinigkeiten geht, kümmern sie sich viel stärker und können viel stärker mobilisieren, als zum Beispiel, wenn es um Hartz IV geht. Das fand ich interessant.
Ja, wobei es ja auch so ist, dass die Bedeutung von Kultur für unser gemeinsames Leben häufig unterschätzt.
Das stimmt.
Und ich glaube, gerade auch, weil vor der Wahl 2011 hier ja auch Kulturpolitik plötzlich ein Wahlkampfthema wurde, weil damals die schwarz-grüne Regierung Kürzungen im Kulturbereich vorhatte und dadurch einmal besonders sichtbar wurde, wie wichtig dieses Themenfeld ist und dann natürlich um die Elbphilharmonie auch die Konflikte ja damals sehr groß waren.
Absolut.
Ist, glaube ich, auch mit Barbara Kissler und dann auch mit Carsten Broster hier ein anderer Diskurs entstanden über die Bedeutung von Kulturpolitik für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft.
Und bist du eigentlich nie gefragt worden? Das wird ja nahegelegen, ne? Isabella, willst du nicht Kultursenatorin werden? Oder wäre das nicht gegangen wegen des Ernst-Deutsch-Theaters?
Also ich kann ja in der Bürgerschaft sein und weiter mein Theater leiten.
Genau, das
und
geht.
Da für mich, als ich dann eben neu 2006 gestartet bin am Ernst-Deutsch-Theater, klar war, das stelle ich jetzt nicht nochmal in Frage. Ist für mich
immer. Das hatte sich auch nicht, weil das war ja in dem Moment 2011, Olaf Scholz gewann mit der SPD die absolute Mehrheit. Die SPD hatte auf einmal alle Senatorinnen und Senatorenposten zu besetzen. Da gab es nicht mal so ein Zucken von dir, so, ach, jetzt ist doch der Moment. Weil am Ende wurde dann ja eine tolle Entscheidung von Olaf Scholz, Barbara Kissler geholt, aber eben aus einer anderen Stadt. Wir hätten hier jemanden hier gehabt.
Also ich habe da nicht gezuckt, okay, weil für mich die Entscheidung 2006 war, am Ernst-Deutsch-Theater zu bleiben. Und man kann natürlich nicht ein Senatorenamt ausfüllen und ein Theater leiten. Das geht auf keinen Fall. Insofern war da für mich klar, dass das ist nicht meine Perspektive.
Okay. Hilft das? Was hilft das, wenn man sowohl politisch aktiv ist, kulturpolitisch aktiv ist, und wenn man ein Theater leitet, hilft das oder ist das eher so ein, dass man manchmal in Interessenkonflikte kommt?
Also es ist wichtig, das komplett zu trennen. Mhm. Und der Sinn eines Parlaments, wenn es nicht Berufspolitikerinnen und Politiker sind, ist ja, dass aus den unterschiedlichsten Bereichen Menschen eine Expertise mitbringen. Mhm. Und insofern ist es für mich schön, dass ich die Kulturszene hier in der Stadt so gut kenne. Und ich habe mich immer kulturpolitisch engagiert. Und es ging mir immer darum, dass Hamburg als Kulturstadt nach vorne kommt. Und ich habe mich immer gerne für alle Kulturschaffenden hier eingesetzt. Und es hilft meinem Theater nicht, dass ich in der Bürgerschaft bin. Es schadet meinem Theater auch nicht. Es ist einfach, glaube ich, wichtig zu sehen, dass es ein Baustein in einer großen Kulturlandschaft. Und wenn die ganze Landschaft blüht, dann blüht auch jede Institution besonders.
Und so ist es. Kann man sagen, dass die Kultur in Hamburg jetzt seit ein paar Jahren den Stellenwert erreicht hat, den sie immer erreichen wollte? Ich finde, man kann es daran ablesen, dass die Diskussion darüber gar nicht mehr geführt wird, sondern jetzt wird die Diskussion darüber geführt, dass Hamburg auch ein Wissenschaftsstandort sein müsste. Und das wird jetzt entwickelt. Aber die Frage, ob Hamburg ein Kulturstandort ist, scheint ein für alle Mal geklärt zu sein. Vielleicht spätestens mit 2017, mit der Eröffnung der Elbphilharmonie. Und auch mit dieser Art der Kulturpolitik, an der eben nicht mehr gespart wird, wo es eine große Kontinuität gibt, wo es viele, viele große Erfolge gibt. Ihr seid an einem Punkt erreicht, der so gut für die Kultur war wie vielleicht nie zuvor?
Möglicherweise. Ich sehe natürlich immer, dass da weiterhin viel Luft nach oben ist. Ich glaube, dass wir große Themen haben, was die kulturelle Bildung anbelangt. Mhm. Und dass wir sehr sorgfältig gucken müssen, was hat die Pandemie für Folgen. Jetzt der schreckliche Krieg in der Ukraine. Ich glaube, dass wir da schon Sorge haben müssen, dass manche Themen wieder zurückgedrängt werden und dass wir da achtsam sein müssen. Und natürlich haben wir auch im Moment keine Aufwüchse im Haushalt, also.
Gut, aber das hat so richtig keiner, ne?
Muss man sagen.
Aber es geht auch nicht in die andere Richtung. Und ich erinnere mich noch, denk doch mal an die Zeiten, wo man, wenn man in Hamburg an Kultur dachte, da fiel sofort Musical. So. Ich meine, wir sind immer noch eine Musical-Metropole, aber im Bild von Hamburg spielt das aus meiner Sicht, spielt eine Rolle, aber es ist nicht mehr diese dominierende Rolle, sondern die Kultur als Gesamtes ist doch etwas, was diese Stadt total prägt.
Hat an Bedeutung gewonnen und wird auch anders nach außen getragen, inzwischen mit auch mit der Tourismusstrategie anders nach außen getragen. Und daran müssen und wollen wir weiterarbeiten. Ich glaube übrigens, dass das, was du vorhin angesprochen hast, die Kontinuität in den Institutionen, da ist auch wichtig, dass hier in Hamburg es einen wirklich guten Zusammenhalt unter den Kulturschaffenden gibt. Dass es ein Verständnis dafür gibt, dass wenn wir gemeinsam die Kulturstadt Hamburg nach vorne bringen, dass das einen Wert hat und dass man sich nicht gegenseitig bekriegt. Das ist in anderen Städten durchaus anders.
Und das war hier ja auch mal anders, muss man sagen. Das war also, ich will nicht sagen, dass es so war wie mit dem HSV und St. Pauli, aber Thalia Theater und Schauspielhaus gab es auch mal Zeiten, wo man dann schon guckt, was machen die denn da?
Ja, oder auch Privattheater und Staatstheater hatten wenig miteinander zu tun. Inzwischen veranstalten wir die 15. Theaternacht gemeinsam und in diesem Jahr Gott sei Dank auch wieder in Präsenz. Also da ist schon ein starkes Miteinander und das ist gut für unsere Stadt.
Ich kann dich nicht gehen lassen, um nochmal ein, zwei Sätze über Olaf Scholz zu verlieren, den du ja sehr gut kennst durch deine politische Arbeit in der SPD, den wir alle sehr gut kennen. Wie hat sich dein Blick auf Olaf Scholz als Kanzler verändert? Hat er sich überhaupt verändert?
Nein, also ich habe Olaf Scholz immer als einen sehr klugen, integren Politiker geschätzt. Ich weiß, dass er das, was er verspricht, immer hält. Mhm. Man kann sich auf ihn hundertprozentig verlassen.
Deshalb verspricht er übrigens auch nicht so viel wie viele andere Politiker, ne? Weil er eben weiß, ich möchte das auch halten.
Ja, und ich finde, also ich habe eine große Hochachtung davor, wie er in dieser unglaublich schwierigen Situation dafür Sorge trägt, dass das nicht weiter eskaliert, die Situation, in der wir sind. Und er ist vorsichtig und ich glaube, das ist dieser Situation sehr angemessen. Und ich schätze seine Politik sehr.
Und die SPD, das finde ich das Erstaunliche, die SPD ist geschlossen hinter ihm. Ich meine, das ist die SPD, die normalerweise geschlossen bei der SPD ging eigentlich schon gar nicht. Aber liegt es daran, dass man bei der Bundestagswahl gesehen hat, wie wichtig das ist, dass man als Partei geschlossen auftritt?
Ja, und hier in Hamburg haben wir das ja auch sehr stark erlebt. Und ich hoffe, dass dieser Weg der Partei so weitergehen kann. Und jedenfalls haben wir, finde ich, großes Glück, Olaf Scholz jetzt als Kanzler zu haben.
Vielen Dank.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.